Also erstmal ist das so dieses klassische, ich meine, wie häufig sitzt du mit irgendwem zusammen, hast irgendeine Idee und meistens verläuft das im Sande.
Gründerbrüder.
Dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten vollen Folge Gründerbrüder.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Es freut mich, dass ihr alle dabei seid.
So, das ist jetzt unsere erste große, volle Folge. Tobi, wie fühlt sich das an?
Ja, immer noch crazy. Ja. Also ich freue mich darauf. Heute wird's spannend. Heute erzählen wir unsere Geschichte.
Richtig, genau. Somit hast du das Thema von heute schon verraten. Es geht um unsere Gründungsstorys. Es geht darum, wie kam es zur Gründung. Ganz kurz vorweg, Resonanz der letzten Folge. Also was ich gehört habe, war positiv. Ich denke, die negativen Sachen kamen vielleicht auch gar nicht zu uns.
Vielleicht kommt das noch. Ja, aber okay. Bis jetzt durchweg positiv, das freut uns. Macht weiter so, schickt uns weiter fleißig E-Mails, schreibt uns bei Instagram.
WhatsApp.
Dann können wir wachsen und uns verbessern.
Alles geht, genau. Ja, wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert, was wir so ein bisschen machen. Das ist aber ja noch nicht genug. Also für die alle, die uns noch nicht kennen, wollen wir die Chance heute nutzen und uns einmal komplett vorstellen. So ein bisschen Hintergrundinformationen für euch, damit wir dann in die ganze erste Staffel starten können. Mit spannenden Gästen und allem, was so dazugehört. Interessant ist ja auch, wenn man immer so einen Blick darauf hat, was wir Richtung How-To-Guide machen wollen. Muss man denn unbedingt direkt nach der Uni eine Idee haben, ein Startup gründen? Ist es super wichtig, das in jungen Jahren zu machen? Aber vielleicht können wir ja auch mit unseren Geschichten mal so ein bisschen darstellen, dass es halt auch noch einen komplett anderen Weg gibt. Und von daher, Tui, wie sah denn da dein Werdegang bis jetzt aus?
Ich habe damals eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, mich da hochgearbeitet, in Anführungszeichen, von dem Sachbearbeiter in der Webentwicklung bis hin zu Projektmanagement am Ende. Und habe dann die letzten Jahre da Projektmanagement und Prozessoptimierung betrieben.
Also auch wahnsinnig viel Verantwortung eigentlich gehabt, ne?
Genau. Und also die letzten Jahre auch noch viel unterwegs gewesen. Und habe mich ja da in einer Firma war es, immer intern weiterentwickelt.
Intern, dann auch nur mit internen Fortbildungen oder was hast du da alles konkret gemacht?
Nein, nicht nur intern. Ich habe dann auch meinen Wertpapier-Börsenhändlerschein gemacht. Ich bin zertifizierter Projektmanager, aber alles war intern in der Firma.
Okay, und was hattest du konkret für Tätigkeitsschwerpunkte dann? Was musstest du genau machen?
Also die letzten Jahre Projektmanagement. Meine Aufgabe war es zum Beispiel, einen Customer Service in Spanien aufzubauen oder ein komplettes Banksystem für eine Bank in Andorra hinzustellen. Also ich habe dann den Wertpapierteil begleitet. Ja, Projektthemen, die halt wertpapierbezogen sind.
Jetzt hören sicherlich auch einige Menschen zu, die dann sagen, wow, ist ja eigentlich schon fast ein Traumjob. Denkst sich mega, will ich auch machen. Was war da so dein Kernproblem?
Also es hat mir auch wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Aber die letzten Jahre habe ich dann halt auch irgendwie gemerkt, ja, ist schon sau anstrengend, ne? Also man war halt viel unterwegs und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es vielleicht auch zu viel war für mich und habe dann meine Ernährung umgestellt, habe dann angefangen zu meditieren und habe das Ganze so ein bisschen hinterfragt und habe dann auch was Neues gesucht, ganz einfach.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dann auch meditiert. War das dann für dich bei all dem Stress und bei dem, was du tun musstest, die Lösung?
Also die Lösung nicht, aber ich würde sagen, ein Baustein, ja. Das hat mir schon geholfen, gerade morgens dann nicht direkt mir in mein Handy zu gehen, sondern erstmal, ich habe es mit Headspace gemacht, morgens die App an, 10 Minuten Atemübungen, da ist man erstmal so ein bisschen erleichtert in den Tag gestartet.
Ja, finde ich ganz spannend. Ich habe das noch nie gemacht und habe da irgendwie immer so den Glauben, dass ich meine, ich hätte keine Zeit dafür.
Ja, das ist Quatsch. Da sollte man sich die 10 Minuten morgens nehmen. Also ich kenne das Gefühl, aber einfach aufstehen, Handy weglegen, beziehungsweise direkt die App anmachen. Man kann es im Liegen machen, man kann es im Sitzen machen. Es macht was mit einem. Aber es, ja, also du fühlst dich jetzt auf einmal dann nicht mehr gestresst, nur weil du es machst.
Okay, das heißt, das war sicherlich eine kurzfristige Lösung, aber du hast ja auch gerade angedeutet, du hast dann nach was Neuem gesucht.
Ja, richtig. Also es hat mich dann nicht mehr so erfüllt, das ganze Thema.
Die Bank, also den Job.
Ja, genau. Und ich bin dann, hab dann auch recherchiert, nachdem ich meine Ernährung umgestellt hatte, habe dann auch festgestellt oder habe auch einige Bücher gelesen, das bessere Gehirn zum Beispiel. Und da ist halt auch sehr viel beschrieben, was gibt es in der Natur? Was kann man alles machen, damit es deinem Gehirn gut geht? Damit du dich weniger gestresst fühlst? Was kann man essen? Welche Nährstoffe bietet die Welt einem? Hält die für einen bereit? Ja, dann habe ich wirklich viel recherchiert und gelesen und wollte mir diese einzelnen Nährstoffe zusammensetzen, die halt gut für meine Birne sind. Ja.
Boah, finde ich richtig spannend, weil ich mich mit diesem Thema grundsätzlich irgendwie noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Ich meine, jetzt kennen wir zwar uns ja schon was länger, ist es immer wieder ja auch mit auf der Agenda, sage ich mal, wenn wir uns unterhalten, aber für mich so weit weg.
Ich habe dann täglich angefangen, meine Routine anzupassen und es fing an mit meiner Frühstücksbowl. Da habe ich dann Leinsamen reingepackt und Chiasamen und viele Nüsse, weil ich dann gehört habe, es ist gut für meinen Kopf. Und so fing das ganze Thema mit dieser Ernährung und mit diesem Biohacking an, ja.
Ja, okay. Also mit Chiasamen habe ich auch schon mal genommen, kann ich sagen. Ich
habe
auch schon mal in meinen Müsli reingekippt.
Schon die Basis.
Ja, hilft. Also ich hatte das immer in der Kategorie Superfood. Du hast jetzt gerade aber nochmal ein Fremdwort reingeschmissen. Biohacking, was kann man sich darunter vorstellen jetzt ganz genau?
Ist schon fast ein kleiner Trend. Und zwar geht es darum, so den Körper nicht auszutricksen, aber den Körper zu unterstützen. Und ja, jeder kennt den Kaffee, ne, mit Koffein. Der pusht einen ja. Dann gibt es zum Beispiel noch dieses Eisbad oder die Eistonne. Man soll sich irgendwie morgens ein Eisbad. Oder
das hast du auch gemacht.
Nee, zum Glück noch nicht. Aber die kalte Dusche hilft auch. Oder in den Eissee springen. Das, ne, das bringt ja den Kreislauf voran.
Kenne ich nur von Instagram.
Ja, steckt die Abwehrkräfte. Solche Themen, also das ist halt Biohacking, den eigenen Körper so ein bisschen auszutricksen und mit den richtigen Kniffs und Tricks nach vorne zu bringen.
Ja, also es geht um Optimierung, wenn ich das jetzt richtig...
Optimierung, Unterstützung, genau.
Ja, okay, also den Körper zu optimieren mit den Gegebenheiten.
Genau, ja.
So, wie bist du dann im nächsten Schritt vorgegangen? Also hattest du einen super Job, wie lange hast du es gemacht?
Ja, 10 Jahre.
Ja, boah, lange Zeit. Und dann gedacht, du brauchst was Neues. Das kann ja schon mal passieren. Bei manchen passiert das auch schon nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren. Bei dir dann nach 10. Aber für die wenigsten ist ja dann nach 10 Jahren festangestellt sein, glasklar, ey, ich mache mich selbstständig.
Ja, so eindeutig war das dann auch nicht. Nachdem ich mich dann mit diesem ganzen Thema, mit der ganzen Thematik da beschäftigt habe, habe ich halt auch Sachen gesucht oder Präparate gesucht, wo alles gemeinsam drin ist, die dann mich unterstützen bei meiner Konzentration, bei meiner Stimmung. Aber ich habe nichts Vernünftiges gefunden.
Mhm.
Und ja, dann da war so die erste Idee geboren, sowas Eigenes zu machen, was in die Richtung geht, meine eigene Nährstoffkombination zu entwickeln.
Boah, mutig. Jetzt hast du gesagt, du hast nichts gefunden. Wo sucht man da?
Ja, klassisch erstmal im Internet oder im Drogeriemarkt. Und da war ich lost, weil viel am Markt da wirklich, ich sage jetzt einfach mal, Quatsch sind oder nicht zielführend sind, wollte ich irgendwie was Eigenes herstellen.
Warum nicht zielführend? Oder warum Quatsch?
Ich sage jetzt mal vorsichtig, bei vielen sind halt so Füllstoffe drin oder sind halt nicht vegan und das ist halt auch für mich ein wichtiges Thema gewesen. Die haben dann irgendwie Gelatine-Kapseln oder irgendwelche Füllstoffe wie Zellulose, aber Dextrose, Saccharose, irgendwelche Aromenstoffe, Farbstoffe, die für mich erstmal nichts mit meiner mentalen Gesundheit zu tun haben. Und ja, das wollte ich halt irgendwie ändern, das wollte ich verbessern.
Also ich kenne diese Abteilungen, meistens in den Drogeriemärkten, so kurz vor der Kasse, da kommt nur noch Tee und da hast du ja dann von Magnesium, Vitamine, noch und nöcher und wahrscheinlich noch von jedem 4, 5 verschiedene Hersteller und ich will gar nicht wissen, was es dann noch in der Apotheke gibt. Das ist ja schon ein Riesenchaos.
Ja, absolut und das wollte ich halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, fokussierter anbieten oder entwickeln.
Okay, und wie hast du das dann gemacht?
Wir haben erstmal geschaut, was sind die größten Pain Points? Also, wo haben die Menschen irgendwie Probleme? So, und da sind wir schnell bei dem Thema gelandet. Also haben wir eine Studie gefunden, dass irgendwie jeder 4. in Deutschland schlecht schläft. Irgendwie jeder 6. fühlt sich gestresst. Das sind schon gravierende Zahlen und da wollten wir halt irgendwie angreifen. Ja, also haben wir uns auch erstmal auf diese ganzen Probleme fokussiert, also konzentriert.
Ja.
Und dann 3 Produkte wollten wir entwickeln für bessere Konzentration, besseren Schlaf, bessere Stimmung. Mit meinem Wissen, was ich mir so angeeignet hatte, halt über diese ganzen Stoffe, Pflanzenstoffe, die es gibt in dieser Welt, bin ich dann von da aus weitergegangen und habe mir Studien angeguckt. Welche Studien belegen denn zum Beispiel, dass Melissenblattpulver dich besser schlafen lässt, dass Melatonin dich schneller einschlafen lässt? Also diese Stoffe, die halt in unseren Produkten drin sind. Und genau, dann haben wir die Studien uns genommen, geguckt, was und wie viel braucht man für einen Effekt und haben das dann entsprechend in unsere Kapseln getan.
Also ihr hattet dann die Ideen für diese drei Produkte. Jetzt warst du aber angestellt. Die Hörer interessiert es ja vor allem, wann kam so dieser Twist? Also war das für dich so ein Side-Business oder an welcher Stelle hast du gesagt, hey, ich gebe jetzt meinen alten, gut bezahlten, keine Ahnung, 80-Stunden-Job pro Woche auf und wage diesen Schritt?
Am Anfang hat sich das angefühlt wie so ein Hobby. Ja, man hat abends dann immer so noch nach der Arbeit, nach den ganzen 12-Stunden-Tagen irgendwie versucht, noch ein bisschen rumzudoktern und rumzumachen. Und es war einem gar nicht so bewusst, dass man da sich quasi gerade selbstständig macht. Aber irgendwann, als die Formel dann da war, als wir dann auch wirklich die ersten Umfragen gemacht haben, als wir dann angefangen haben, so ein Branding zu entwickeln, ja, dann hat man schon irgendwann überlegt, ja Mist, jetzt brauchen wir irgendwann mal eine GmbH und so weiter und so fort. Und da war irgendwann klar, Mist, das wird was Größeres. Aber ich bin dann trotzdem in meiner Festanstellung geblieben, bis dann wirklich so die ersten Produkte dann fertig waren. Und dann habe ich mich dazu entschieden, aufzuhören.
Okay, würdest du anderen dazu raten, den Weg auch so zu gehen? Also so ein bisschen in den Abendstunden damit zu starten und dann aber irgendwann schon ganz klar da einen Cut zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich noch länger im Angestelltenverhältnis bleiben, auch wenn es am Anfang vielleicht schwer ist. Aber um da halt so die Sicherheit erstmal zu haben, um ein sicheres Einkommen zu haben, um von da aus weiterzugehen, vielleicht erstmal die Stunden reduzieren. Ich habe damals wirklich einen krassen Cut gemacht, habe gesagt, komm, ich gehe jetzt raus und in die Selbstständigkeit. War sehr ambitioniert und sportlich, kann man auch vielleicht anders machen. Ja.
Okay, ich glaube, wenn wir gleich die Rollen mal so ein bisschen tauschen, dann sind auch einige Parallelen dabei. Aber Tobi, jetzt nochmal zusammengefasst, du bist heute hier, was machst du? Was ist euer Case? Wie sieht's aus?
Ich habe die Marke MindSupply gegründet und zwar haben wir unsere eigenen innovativen Nährstoffformeln entwickelt für die mentale Gesundheit. Und das kann man jetzt noch weiterspinnen. Also wir haben noch wirklich fantastische Ideen, wie es weitergehen wird. Aber das ist unser Business.
Ja, sehr cool. Also einmal das Thema mentale Gesundheit bei der Familie Paulus vertreten.
Jetzt machen wir einen Podcast ja zu zweit. Erzähl doch mal, wie lief es bei dir? Also wir haben ja die gleiche Ausbildung gemacht. Aber wie lief es in deinen letzten Jahren?
Ja, exakt. Also ich habe auch dann seinerzeit meine Laufbahn als Bankkaufmann begonnen, wollte eigentlich ja großen Auslandskaufmann werden, habe mir gedacht, das wäre der absolute Traumjob. Ja, da sage ich aber auch mal danke, Papa, dass es nicht so war. Er hatte zu mir gesagt, lass das nicht, mach was Ordentliches.
Mach was Vernünftiges, Jung.
Genau, und dann ist es die Bank geworden. Boah, und ich werde es nicht vergessen, es war so das Jahr 2008 und da ging gerade die Finanzkrise los.
Guter Zeitpunkt.
Ja, und bis dahin war es eigentlich so, wenn du Bankkaufmann warst und eigentlich wirklich einen soliden Job hattest, dann waren das nur noch wenige Steps bis zum Bundespräsidenten.
Ja, der war hoch angesehen, ne, der Job?
Ja, früher tatsächlich. Das nahm dann wohl rapide ab, just nachdem ich damit angefangen hatte. Aber habe die ganze Zeit mich da mit allen Fortbildungen, die irgendwie möglich waren, immer weiterentwickelt. Schlussendlich dann die letzten 8 Jahre auch im Private Banking gearbeitet, also ganz knapp gesagt, reichen Menschen geholfen, noch reicher zu werden. Habe insgesamt jetzt 14 Jahre dann in der Bank verbracht und zwischendurch auch meinen Bachelor in Finance gemacht, den Master in Finance gemacht und da auch noch mit Schwerpunkt Banksteuerung, Controlling. Dachte, ich will das alles nicht missen, das hat auch echt super viel Freude gemacht und besonders auch der Kontakt zu den Kunden war eigentlich immer das, was für mich, ja, was für mich gezählt hat, was mir halt immer wieder die Freude gemacht hat.
Wo war für dich der Punkt? Also warst du unglücklich in deinem Job? Hast du deswegen was Neues gesucht?
Nee, null. Null ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben. Natürlich stellt man sich irgendwann die Frage, gibt es da nochmal berufliche Veränderungen? Ich meine, ich hatte gerade meinen Master fertig oder war gerade dabei, den Master zu machen und mein Plan war jetzt schon nicht, mein Leben lang im Private Banking zu bleiben. Letzten Endes war das aber dann mehr der Zufall. Also durch Corona habe ich zu einem ganz, ganz alten Schulfreund wieder Kontakt gehabt, zum Konstantin. Ach, wir sind schon zusammen zur Kommunion gegangen. Da gibt es auch richtig lustige Bilder. Ich hoffe, ich kann sie irgendwann mal zeigen.
Die werdet ihr auf unserem Instagram-Kanal finden.
Ja, ich vermute nicht, weil Konstantin gibt die nicht frei.
Verdammt.
Aber ja, wir haben dann über, wo du es gerade sagtest, über Instagram so ein bisschen wieder Kontakt gefunden, weil wir hatten die letzten 10, 11 Jahre überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Er ist aber auch relativ früh schon ja, mit der Familie weggezogen und somit war klar, wenn du jetzt nur ein Fahrrad hast, dann ist das ein One-Way-Ticket, was du dann buchst. Der Kontakt ist einfach abgebrochen.
Und es war nur 20 Kilometer Unterschied, ne?
Ja, 30, irgendwie sowas, aber eigentlich so als junger Mensch dann doch unrealistisch ohne Auto, mal eben so nach der Schule. Aber Fakt ist, wir haben uns dann wirklich super gut verstanden und gesagt, naja, wenn das hier alles mal vorbei ist mit Corona, es war dann ja nur der erste Lockdown, der vorbei war, gehen wir einfach mal was trinken, haben wir gemacht, haben uns dann später noch bei ihm getroffen auf ein Glas Wein und dabei ist dann eigentlich so die Idee entstanden. Und Konstantin sagte dann irgendwann, ey, wie cool wäre das eigentlich, wenn man so kurzfristige, verfügbare Termine irgendwo sammeln könnte. Und das ging eigentlich so relativ schnell, dass wir uns dann, Entschuldigung, vorweg, aber wir haben uns dann erstmal über viele Friseure lustig gemacht, weil da ist so der Klassiker, wenn jemand absagt oder eine Kapazität frei ist, hängen die eine Fahne raus.
Ja, letztens noch gesehen. Oder so ein Instagram-Story kriege ich auch manchmal.
Ja, genau, dann hast du schon den ersten Weg der Digitalisierung, aber naja, man muss sich ja die Frage stellen, wer, also auf der Fahne steht dann häufig übrigens terminfrei oder reinkommen, drankommen und es gibt auch so komische Kreidetafeln, wo du die freien Termine wieder wegstreichst. Aber die Frage ist ja, wen interessiert das?
Ja, die drei Leute, die daran vorbeirennen, genau.
Also wir haben tatsächlich mal bei 2, 3 Friseuren nachgefragt und die Resonanz war eigentlich immer, die Antwort war eigentlich immer die, maximal Eltern oder halt dann die Mutter, die den Nachwuchs aus der Schule abholt und dann mal eben Haare schneiden geht mit ihm. Wir glauben aber schon, damals wie heute, dass du halt in einer Stadt, nimm jetzt mal Düsseldorf, 650.000 Einwohner, diesen Termin schon wieder vergeben kannst, wenn die Leute davon wissen. Aber das ganze Konzept ist irgendwie im Zeitalter der Kleinanzeigen stehen geblieben. Also wie ist es heute? Du hast gerade Instagram reingeschmissen. Dann ist es ja immer so, ich muss ja auch erstmal diesem Laden folgen, um dann von diesem freien Termin zu hören. Und ich muss dann auch noch so häufig bei Instagram sein. Und das kann man schon mal als Teaser vorweggeben. Nicht alle meine Kunden oder im Restaurant Gäste sind auch bei Instagram und folgen diesem Geschäft.
Das stimmt, ja.
Das heißt, wir wollten dann, und das ist relativ viel direkt an diesem Abend entstanden, wir wollten dann alle lokalen Dienstleister auf eine Plattform bringen, um die Termine einfach viel besser neu vergeben zu können.
Also ihr saßt dann an dem Abend bei ihm zu Hause, habt dann da über die Idee gesprochen. Wie ist es von da aus weitergegangen?
Also erstmal ist das so dieses Klassische, ich meine, wie häufig sitzt du mit irgendwem zusammen, hast irgendeine Idee und meistens verläuft das im Sande.
Ja, und dann ist noch Alkohol im Spiel, da kommen die besten Ideen bei raus, gebe ich dir recht.
Kommt auch noch on top. Aber wir, und das ist mir dann auch auf der Rückfahrt bewusst geworden, wir wussten, dass das ein Problem ist. Das stellt ja auch nicht nur bei Friseuren ein Problem dar, sondern bei allen Dienstleistern und auch bei Konzertveranstaltungen, bei sämtlichen Aktivitäten. Was mache ich mit Anführungszeichen, meinen noch freien Tickets oder noch freien Slots für Moonlight Minigolf oder Topgolf oder weiß ich nicht was? Will ich das dem Zufall überlassen, dass noch was frei ist? Weil der Grund, dass die Sachen frei sind, sind ja nicht immer, die Leute haben kein Geld, keine Lust oder sonst was, sondern wie so häufig, sie wissen einfach nichts davon. Das heißt, unser Job muss es sein, die Leute dazu zu triggern und ihnen zu sagen, hey, hier und da wären noch Möglichkeiten, Unternehmungsideen für heute Abend. Und weil uns diese Idee so sehr verfolgt hat, war uns eigentlich klar, wir müssen da irgendwas tun. Also es kann nicht nur bei der Idee bleiben. Und so haben wir uns dann immer, immer wieder committed. Ich meine, das war während Corona auch relativ schwer. Aber wir haben uns immer wieder ausgetauscht und gesagt, okay, was sind Next Steps? Wie geht's jetzt weiter? Und da danke ich halt Konstantin vor allem auch, weil was hat er gemacht? Eine Logistikfirma gegründet mit ja dann doch mittlerweile 70 Angestellten. Ich als Bankkaufmann, das war natürlich der Riesenvorteil für uns, für mich, dass ich von ihm viel in Richtung Unternehmertum und wie gründe ich eine Firma, welche Steps gibt es da, was muss man alles beachten, lernen konnte. Und ich glaube, ohne das wäre es auch deutlich schwieriger geworden, weil Teaser, so ein Podcast wie den wir hier machen, den gab es damals noch nicht. Deswegen hat man dann viel recherchiert, aber da hat er halt unglaublich viel geholfen. Also bin ich auch ohne Ende dankbar. Und schlussendlich haben wir das dann immer weiterverfolgt, ne? Und dann gesagt, okay, wie sieht ein Konzept aus? Welche Sachen müssten wir? Wer von uns beiden kann programmieren? Teaser? Keiner. Also mussten wir uns auch da für unsere erste Version erstmal ja, externe Hilfe holen.
Jetzt war ja so die erste Version da, aber du bist ja nicht direkt, hast du nicht den Job verlassen, hast gesagt, hey, hier, die erste Version, alles klar, los geht's. Wann war für dich der Punkt, zu sagen, okay, ich höre jetzt mit meinem Job auf und gehe da Vollzeit rein?
Also genauso wie bei dir war das für mich eigentlich erstmal da eine Freizeitbeschäftigung. Ne? Man war dann immer abends dran. Problem war nur, ich habe währenddessen auch noch meinen Master zu Ende gemacht. Und dann hatte ich halt so eine Dreifachbelastung, was halt auch wenig spaßig war. Aber trotzdem war die Idee immer im Vordergrund, dass wir das Ding irgendwie aufbauen wollen. Und als dann das MVP, so nennt man ja so diese kleinste funktionsfähige Version, draußen war und wir das an die ersten drei Pilotkunden gegeben hatten, ja, da hat sich doch schon schlagartig alles geändert. Weil auf einmal hast du eine App ist im App Store, die ist bei Android. Und dann fragst du dich ja irgendwann schon, okay, wie geht's denn an der Stelle weiter? Wir haben dann noch einige Kunden neu ongeboardet, das Produkt immer weiter verbessert und ja, ein halbes Jahr später habe ich dann gesagt, okay, auch mit Blick auf meine Kündigungsfrist, die bei 6 Monaten ja echt lang ist, ich versuche das, ich gehe diesen Weg. Also musste man sich ja schon überlegen, okay, welches Vertrauen hast du in dein neues Produkt, in die Firma und wie kann die Firma in 6 Monaten aussehen? Das war ein Abenteuer.
Ja, das habe ich mitbekommen. Aber du hast ja schon ein fertiges Produkt gehabt und bist dann erst rausgegangen. Oder fertig ist das Produkt ja nie, aber du hast das fertig entwickelt und hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt höre ich auf. Also die ganze Vorarbeit war ja schon erledigt.
Ja, ja, unbedingt. Also die Schwierigkeit war natürlich aber, entsprechendes Kapital zu haben, um dann in irgendeiner Art und Weise auch Menschen und mich letzten Endes da von diesem Produkt bezahlen zu können.
Okay, jetzt hast du uns erzählt, dass du irgendwas machst mit freien Terminen und wie du die Kapazitäten füllen kannst und dass ihr da irgendwie einen Prototypen entwickelt habt. Aber erzähl doch mal, was machst du jetzt genau?
Wir haben mit Smabu eine und fast die erste branchenübergreifende Buchungs-App gebaut. Smabu steht für Smart Booking. Wir revolutionieren die Terminbuchung. Warum? Weil man bei uns vom Friseur über das Restaurant bis hin zum Termin in der Autowerkstatt zur Autopolitur perspektivisch einfach alles buchen kann. Du kennst Google?
Ja, nutze ich täglich.
Ja. Also das Geile an Google ist ja, dass du an einem Ort einfach suchen kannst, was du möchtest. Sehr komprimiert. Du hast eine einzige Zeile. Aber warum gibt es nicht einen Ort, von dem aus ich alles buchen kann? Und genau das haben wir geschaffen. Und gleichzeitig war uns aber auch noch wichtig, dass man so ein paar weitere Funktionen drumherum baut, um halt entsprechend auch Nutzern Spaß zu geben, um halt auch zu sehen, okay, was haben denn Freunde von mir bewertet? Weil bei Google sehe ich immer nur die Bewertungen von 0 Sternen, viel Schrott ist auch dabei, 5 Sterne. Ich kenne die Menschen aber alle nicht. Wenn ich was Neues suche, wenn ich irgendeinen Tipp brauche, frage ich meistens Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen und das kann man bei uns in der App alles erledigen.
Ja, mega spannend. Also mal eben so eine App aus dem Boden zu stampfen. Also ich habe ja auch mal angefangen, so ein bisschen zu programmieren, um mir das selbst beizubringen. Also riesen Respekt.
Das ist schon viel.
Ja. Ich weiß, was da dran hängt. Ja, aber vielleicht hast du denn irgendwie einen Leitspruch, der dich in der ganzen Zeit mit begleitet hat?
Also ich habe da tatsächlich, und das würde ich halt auch immer wieder irgendwie zitieren, du kannst entweder zusehen, wie etwas passiert oder Teil davon sein. Das ist von Elon Musk, jetzt kann man über ihn denken und sagen, was man möchte, aber ich finde, das trifft es eigentlich so am meisten. Gibt es da bei dir was?
Ja, zu dem ganzen Thema, wann macht man sich selbstständig, beziehungsweise wann gehe ich aus dem Festangestelltenverhältnis raus, hat mal einer zu mir gesagt, hör mal Kollege, wenn du die Hintertür offen lässt, kommen nur Ratten rein.
Ja.
Also so nach dem Motto, konzentriere dich auf eine Sache, mach jetzt nicht irgendwie noch morgens den einen Job, nachmittags den anderen, baue das Business
auf. Guter Punkt.
Bei uns beiden war es anders, aber es gibt natürlich Leute, die ja wirklich komplett ins kalte Wasser springen und da ja jetzt ja Nägel mit Köpfen machen und sagen, ich kündige meinen Job, ich gehe wirklich von der Sekunde 1 in die Selbstständigkeit.
Ja, ja, das ist schon mega krass. Gab es bei dir, wenn man jetzt die Woche betrachtet, ein Learning der Woche?
Also mein Learning der Woche ist wirklich Sachen zu priorisieren. Und ich habe wieder festgestellt, dass wenn ich mit dem Schlimmsten anfange und das direkt morgens wegbügel, also die Methode heißt Eat the Frog, dass das viel leichter ist, in den Tag zu starten. Also immer mit dem anfangen, was man nicht so gerne macht, wo man denkt, ach nee, gar keinen Bock drauf, einfach das als erstes machen und dann hat man es von den Füßen. Das ist so mein Learning der Woche.
Boah, ist ein guter Punkt, fällt mir aber immer noch unglaublich schwer.
Ja, aber ich habe es jetzt einfach nochmal gemacht und es funktioniert wunderbar. Was kannst du uns mitgeben? Was ist dein Learning der Woche?
Ich glaube, dass man bei all dem Business-Quark, den man so macht und bei all der Zeit, die man da investiert, was ja wahnsinnig viel Zeit ist, und das ist mir vor allem diese Woche wieder bewusst geworden, darf man Freunde, Bekannte nicht vernachlässigen, Familie, auch wenn man vielleicht schnell denkt, okay, ich muss das jetzt unbedingt noch erledigen, aber es gibt auch noch andere Dinge auf diesem Planeten.
Okay, wow. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich würde sagen, damit beenden wir unsere Folge.
Ja, war das Wort zum Sonntag quasi.
Das war das Wort zum Sonntag. Und zu unserem Thema haben wir nächste Woche noch einen Gast eingeladen. Und zwar den Nils Michaelis.
Ja, tatsächlich. Nils. Nils ist eigentlich schon fast Seriengründer. Ne? In den USA hat er da seinerzeit studiert, hat auch ein Restaurant in New York geleitet. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar eines der größten damals da.
Ich glaube, die waren in den Top 6 oder so.
Ja, Top 5, Top 6, irgendwie sowas. Sagen wir Top 10. Warum er aber trotzdem wieder zurück nach Deutschland musste und jetzt eigentlich was komplett anderes macht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Von daher,
wir sind gespannt. Ihr seid gespannt. Wir freuen uns.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.